Ja, guten Morgen, ich grüße euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Der Herbst ist ja jetzt wirklich da. Es ist kalt geworden, aber hier drin ist noch gut. Ist noch gut auszuhalten. Das ist doch schön. Aber Herbstzeit, das ist ja vielleicht auch die Gelegenheit, mal wieder ein Buch zu lesen. Wenn es draußen kälter wird, sich es gemütlich zu machen im Inneren des Hauses und mal wieder ein Buch zu lesen. Ich weiß nicht, wie du das machst. Wenn du ein Buch liest, wenn du ein neues Buch zu lesen beginnst, liest du dann eigentlich auch das Vorwort? Oder bist du so jemand, der gleich zum Hauptteil springt? Bei mir ist das unterschiedlich, je nach Buch. Wenn mich das interessiert, lese ich auch mal das Vorwort, aber bei weitem nicht immer. Aber es kann tatsächlich Vorteile haben, auch mal in das Vorwort eines Buches hineinzuschauen. Denn wir erfahren dann etwas über die Entstehung des Buches. Der Autor schreibt meistens, wieso er dieses Buch geschrieben hat, vielleicht auch, wie er vorgegangen ist und so allgemein, was eigentlich seine Intention bei der Abfassung dieses Buches gewesen ist. Und so ist es auch beim Lukas-Evangelium, bei diesem wichtigen biblischen Buch, in das wir ab heute und ja einige Zeit hineinschauen wollen. Das Lukas-Evangelium, das ist ja eins der vier Evangelien, die wir im Neuen Testament finden. Alle Evangelien sind Lebensberichte von Jesus Christus. Sie schildern uns wichtige Ereignisse aus seinem Leben. Sie überliefern uns, was Jesus gesagt hat, seine Lehre. Und sie betonen vor allen Dingen auch sein Leiden und Sterben. Und das Lukas-Evangelium, das ist das dritte Evangelium in unseren Bibeln. Und es ist, wie auch die anderen Evangelien, nach seinem Verfasser benannt. Lukas. Lukas, wir wissen so ein paar Dinge über ihn, die kann man aus dem Neuen Testament ja herausfinden. Wir wissen, dass er Arzt war, dass er ein Reisebegleiter des Apostels Paulus gewesen ist und dass er nicht nur das Lukas-Evangelium, sondern dann auch noch die Apostelgeschichte verfasst hat. Und Theologen, die nennen dann beide Bücher, also das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte, sie nennen das dann das lukanische Doppelwerk. Also, um eben deutlich zu machen, das gehört zusammen. Das lukanische Doppelwerk. Lukas Teil 1 berichtet über Jesus und Apostelgeschichte gewissermaßen die Fortsetzung. Teil 2 berichtet über die Entstehung der ersten Gemeinden. Und das Lukas-Evangelium, das hat eben auch ein Vorwort. Wir finden es in Lukas 1, Vers 1 bis 4. Und wer mag, kann das auch mal aufschlagen. Lukas 1, Vers 1 bis 4. Und dieses kurze Vorwort, das ist besonders wichtig. Das ist wichtig, obwohl es überhaupt kein einziges Wort über Jesus Christus enthält. Es ist wichtig, obwohl es gar nichts aussagt über die Rettung. Es enthält auch kein Gebot oder ähnliches. Und dennoch lohnt es sich, sich damit zu beschäftigen, denn keiner der Evangelisten, keiner dieser vier Evangelisten hat sich so intensiv über seine Arbeitsweise erklärt, also wie er dieses Buch verfasst hat. Nur Lukas hat das getan. Überhaupt in keinem biblischen Buch erfahren wir so viel über die Entstehung des Buches wie hier in diesem. Ich lese uns mal Lukas 1, Vers 1 bis 4. Die ersten vier Verse aus dem Lukas-Evangelium. Viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind. Wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. So habe auch ich's für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfahrest, in der du unterrichtet bist. In diesem kurzen Vorwort, da erfahren wir, dass das Lukas-Evangelium einem gewissen Theophilus gewidmet ist. Wer das ist, das wissen wir nicht. Wir lesen auch davon, dass Lukas nicht der Erste gewesen ist, der eine solche Schrift verfasst hat. Aber vor allem wird hier deutlich, dass wir auf sicherem Grund stehen, wenn wir der christlichen Botschaft Glauben schenken. Vers 4, damit du den sicheren Grund der Lehre erfahrest, in der du unterrichtet bist. Also Lukas macht deutlich hier dem Theophilus, lieber Theophilus, dein Glaube an Jesus Christus hat ein sicheres Fundament. Und er macht es auch uns deutlich heute, liebe Tuttlinger, euer Glaube an Jesus Christus, euer Bekenntnis zu ihm hat einen sicheren Grund. Und das wollen wir uns näher anschauen. Das ist unser Thema für heute, auf sicherem Grund. Auf sicherem Grund. Es ist etwas geschehen. Lukas möchte von diesen Geschehnissen einen Bericht geben. Er schreibt es ja, ich möchte einen Bericht geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind, Vers 1. Es gibt ja viele Meinungen zu Jesus Christus. Es gibt unterschiedliche Auffassungen zur Bibel. Es gibt eine Fülle unterschiedlicher Haltungen zum christlichen Glauben insgesamt. Aber ganz gleich, welche Position man hier persönlich einnimmt, eins ist doch unstrittig und davon zeugen ja auch außerbiblische Quellen, eins ist unstrittig. Da ist etwas geschehen. Es ist etwas geschehen. Christlicher Glaube gründet sich auf realen Ereignissen. Unser Glaube ist nicht einfach irgendwie so ein Lehrgebäude irgendwelcher dogmatischen Auffassungen, die sich Theologen über die Jahrhunderte erdacht hätten. Unser Glaube ist auch nicht nur eine gewisse Weltanschauung, mit der wir die Welt und was hier so da drin geschieht, betrachten und bewerten. Ist auch nicht nur irgendwie eine philosophische Idee. Christlicher Glaube sind auch nicht nur Gefühle. Nicht nur erhebende Gefühle, die wir in unserem Herzen spüren, wenn wir vielleicht in eine Lobpreiszeit gehen oder in eine intensive Gebetszeit hineingehen. Nein, da ist etwas geschehen. Da gab es echte Ereignisse unter uns in dieser Welt. Geschichten, die unter uns geschehen sind, auf denen unser Glaube gründet. Vor 2000 Jahren und 2000 Jahren gewisse Vorkommnisse, auf denen unser Glaube gegründet ist. Und diese realen Geschehnisse, die will Lukas festhalten. Das ist sein Anliegen, das ist sein Antrieb, das ist sein Vorhaben. Und er sagt auch, ich bin nicht der Erste. Nein, es gab schon welche vor mir. Viele haben es schon unternommen. Und es kann gut sein, dass Lukas hier an das Matthäus- und an das Markus-Evangelium denkt, die er vielleicht schon vorliegen hatte zu seiner Zeit. Er denkt möglicherweise auch an andere Schriftstücke, die wir heute gar nicht mehr kennen, die inzwischen verschollen sind. Andere Schriftstücke über das Leben Jesu. Viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben. Und einen solchen Bericht, den will auch Lukas geben. Den will auch er verfassen. Die echten Ereignisse, sie sollen festgehalten werden für Theophilus und für die Nachwelt. Also Lukas, er versteht sich nicht einfach als ein Anekdotenerzähler, der einfach interessante Begebenheiten, die er gehört hat, aneinanderreiht. Er versteht sich auch nicht als ein Märchensammler, der irgendwie sammelt, was sich so, ja, was so weitererzählt wird und mit diesen Dichtungen wichtige Wahrheiten weitergeben will, so nach dem Motto und die Moral von der Geschichte ist irgendetwas dann. Und er beschreibt auch nicht nur innere Erfahrungen. Nein, einen Bericht will er geben. Einen Bericht. Echte Ereignisse, die will er wie so ein Geschichtsschreiber festhalten. Ein Bericht, das ist ja eine geordnete Darstellung, so könnte man es vielleicht sagen. Das ist etwas Durchdachtes. Gewissermaßen trägt es wissenschaftlichen Charakter. Denken wir noch mal daran, ne? Lukas, er war Arzt. Er war gebildet. Er kannte das, so zu arbeiten. Also es ist etwas geschehen. Unter uns, in dieser Welt, hat sich Entscheidendes vor rund 2000 Jahren zugetragen. Reale Ereignisse, von denen man berichten kann, die sich festhalten lassen, die nachprüfbar sind, auf die sich unser Glaube gründet. Diese realen Ereignisse, die sind das feste Fundament für unseren Glauben, auf die von Gott gestaltete Wirklichkeit, auf die kann man bauen. Ich las davon, dass es im südamerikanischen Peru eine 28 Meter lange Hängebrücke gibt, die einen großen Fluss so überspannt. Diese Brücke, die geht wohl schon auf die Inka zurück und sie besteht in dieser Form jetzt seit etwa 500 Jahren. Und das Besondere an dieser Hängebrücke ist, sie besteht nicht aus Stahl oder Beton, sie besteht auch nicht aus Holz, sondern allein aus geflochtenem Gras. Allein aus geflochtenem Gras hat man diese Brücke gebaut. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört oder auch mal ein Foto gesehen. Sehr interessant, das so zu sehen. Und auch wenn diese Brücke jedes Jahr neu errichtet wird, also es hält halt nicht so lange, die muss man jedes Jahr neu errichten, so stellt sich dann doch eine Frage. Also, wenn man das so sieht, stellt sich eine Frage. Und ich stelle mir vor, dass sich diese Frage erst recht stellt, wenn man davor steht und sie überqueren soll. Da stellt sich doch eine Frage, kann das wirklich halten? Kann das wirklich gut gehen und tragen? Dass man sicheren Fußes auf der anderen Seite ankommt und eben nicht in die Tiefen dieser zu überquerenden Schlucht hineinstürzt. Das geht ja wirklich tief runter. Hält das wirklich? Ich bin sicher, dass diese Brücke aus Gras tatsächlich trägt. Das lässt sich irgendwie ausrechnen. Bestimmt. Mit Sicherheit lässt sich das in irgendeine mathematische Formel hineinbringen und dann feststellen, ja, das trägt. Da kannst du beruhigt hinübergehen. Aber wisst ihr was? Bevor ich mich auf solch eine Brücke begeben würde, da möchte ich doch jemand anderen sehen. Am besten einen großen, einen schweren Mann, wie er da hinübergeht und wie er sicheren Fußes auf der anderen Seite ankommt. Mehr als alle theoretischen Berechnungen und Überlegungen, so gelehrt sie auch sein mögen, würde mich die echte Wirklichkeit überzeugen. Oder? Das ist überzeugender. Ganz ähnlich verhält es sich auch mit unserem Glaubensleben. Erhebende innere Gefühle, die sind schön. Das ist gut, das stärkt uns. Auch ein stimmiges Lehrgebäude, durchdachte Lehren, das ist gut. Christliche Werte, sie sind wertvoll. Aber was wirklich trägt, und ich glaube gerade in schwierigen Zeiten, das ist dann noch etwas anderes. Gerade wer vielleicht von Krankheit gebeutelt ist, beispielsweise, wer möglicherweise sogar dem Tod entgegengeht, der fragt nicht nach Gefühlen, nach Lehrsystemen oder Werten. Wer so in der Krise steckt oder aus anderen Gründen Zweifel hat, der fragt doch, kann ich mich denn wirklich darauf verlassen? Ist das, was sich so gut anhört, was sich so gut anfühlt, was ich vielleicht schon von klein auf glaube, worauf ich schon ein Leben lang eigentlich mich verlasse, ist das denn wirklich tragfähig? Trägt das tatsächlich? Ist das die Wirklichkeit? Ist das die Wahrheit? Liebe Freunde und Geschwister, wir lesen hier in Lukas 1, Vers 1, viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von Geschehnissen, die unter uns geschehen sind. Von den Geschichten, die unter uns geschehen sind. Lukas betont es hier. Da ist etwas geschehen. Da ist etwas passiert. Da ist etwas real passiert. Da hat etwas stattgefunden. Wir folgen nicht nur einer Idee. Wir verlassen uns auch nicht nur auf Gefühle. Wir gründen uns auf Gottes realem Wirken in dieser Welt. Er hat gehandelt. Er hat etwas getan. Es ist die von Gott gestaltete Wirklichkeit, auf die wir uns letztendlich verlassen. Und das, ihr Lieben, das macht doch einen Unterschied. Das macht doch einen gewaltigen Unterschied. Darauf können wir uns wirklich, gerade auch in der Krise, fest verlassen, weil da etwas geschehen ist. Weil Gott etwas getan hat. Etwas Zweites, es ist uns überliefert. Was früher geschehen ist, was Gott getan hat in dieser Welt, was er real gewirkt hat, das, was Jesus gelehrt und getan hat, das wissen wir ja nur, weil es uns überliefert wurde. Wir waren nicht dabei, es musste uns überliefert werden, uns weitergegeben werden. Das wissen wir eben, weil es Menschen gab, wie den Arzt Lukas, die das für uns festgehalten haben. Vers 2 und 3 erklärt uns Lukas dann, wie er das gemacht hat. Er erklärt uns, wie er gearbeitet hat, wie diese Überlieferung von Gottes großen Taten in diese Welt überhaupt, in dieser Welt zu uns überhaupt gekommen ist. Er schreibt, wie uns das, gemeint sind die Geschehnisse rund um Jesus, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. Das ist Vers 2. Man könnte jetzt auch ein bisschen trocken sagen, Lukas nennt hier ja seine Quellen. Er sagt, wo hat er es eigentlich her? Woher kommt das, was er schreibt? Woher hat er die Informationen, die er Theophilus und letztendlich auch uns weitergibt? Es macht ja einen Unterschied. Und ja, das ist immer noch so, das bestätigt unsere Lebenserfahrung. Es macht doch einen Unterschied, woher eine Information stammt. Es macht einen Unterschied, ob ich etwas aus einem ja namhaften Lexikon zitiere oder ob ich eine Information von irgendeiner seltsamen Website im Internet habe, die kein Mensch kennt. Das macht einen Unterschied. Und wir sehen hier, dass Lukas an seine Quellen sehr hohe Maßstäbe anlegt. Er nimmt nicht einfach alles, was er von Jesus finden kann, was er von Jesus hört. Er legt hohe Maßstäbe an. Er sagt, es sollen erstens Menschen sein, die es selbst gesehen haben. Die es selbst gesehen haben. Lukas gründet also sein Evangelium auf die Aussagen von Augenzeugen. Im Griechischen heißt das Autoptai, Augenzeugen, Autoptai. Erinnert so ein bisschen an das Wort, was wir auch kennen, Autopsie. Wenn der Gerichtsmediziner den Leichnam untersucht und identifiziert. Und auch das, die biblischen Augenzeugen, die haben ja einen Leichnam gesehen am Kreuz und im Grab. Aber sie sind Augenzeugen besonderer Art, denn sie haben auch dann den Auferstandenen gesehen und identifiziert. Also auf diese erste Handinformationen der Autoptei der Augenzeugen gründet sich Lukas. Augenzeugen sollen es sein. Aber die Menschen, auf deren Schilderung Lukas sich gründet in seinem Bericht, sie müssen noch mehr sein als Augenzeugen. Sie sollen Augenzeugen sein, die von Anfang an dabei waren. Warum? Weil Lukas bewahrt werden möchte vor bruchstückhaften Erkenntnissen. Auch später übrigens, bei der Apostelnachwahl, ich weiß nicht, ne, wer die Geschichte kennt, Apostelgeschichte 1, da musste ja dann nach dem Tod von Judas ein Apostel nachberufen werden. Da war das eins der Kriterien. Gesucht wurde jemand, der die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, so heißt es da, der diese ganze Zeit miterlebt hatte. Auch Lukas achtet darauf, dass seine Augenzeugen ihm ein ganzes, ein vollständiges Bild von Jesus und seinem Leben und Wirken geben können. Ne? Also Nicht nur Augenzeugen, sondern zweitens, von Anfang an mussten sie dabei gewesen sein. Und zuletzt stützt Lukas sich auch nur auf solche Menschen, die als Augenzeugen von Anfang an dabei waren und die drittens zu Dienern des Wortes wurden. Diener des Wortes. Gemeint sind also diejenigen, die den Jesus, den sie selbst gesehen hatten, den sie selbst erlebt hatten, die ganze Zeit über, die diesen Jesus später auch in der Kraft des Heiligen Geistes predigten. Die Jünger Jesu, die zu Aposteln geworden sind. Sie sind gemeint mit diesem Ausdruck Diener des Wortes. Sie sind vom Heiligen Geist mit geistgeleiteter Erkenntnis beschenkt, denn nur sie können die Ereignisse, was man gesehen hat, was sie erlebt haben, nur sie können es richtig deuten, verstehen und weitergeben. Und da sehen wir auch, wie hier göttliche und menschliche Maßstäbe wunderbar miteinander verzahnt sind. Da ist auf der einen Seite, das wird hier auch sehr deutlich, diese menschliche Sorgfalt. Lukas hört nicht einfach auf jeden. Er hört auf die, wo er weiß, auf deren Urteil kann ich mich verlassen. Die haben es gesehen, die haben es miterlebt. Also er tut alles, was in seiner Macht steht, um sich nur auf Augenzeugen zu gründen, die vollumfänglich und umfassend über Jesus berichten können. Nur erste Handinformation, nichts vom Hörensagen, keine Gerüchte. Und auf der anderen Seite ist dann auch da diese göttliche Seite, diese göttliche Führung, die auch ganz wichtig ist. Vom Heiligen Geist getriebene, Diener des Wortes sollen es sein. Und alles das, was Lukas bekommen hat, der selbst kein Augenzeuge war, von diesen zuverlässigen, geistgeleiteten Augenzeugen, das hat er genommen. So habe auch ich's für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, also er ist allem noch einmal nachgegangen, er hat seine Quellen studiert, vielleicht als Mitarbeiter des Paulus auch noch mal ihn befragt, es sorgfältig für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung, mit System, er hat das vielleicht auch sortiert, auch mal thematisch angeordnet, nicht nur alles zeitlich unbedingt, aufzuschreiben. Es ist etwas geschehen. Und was geschehen ist, was Gott gewirkt hat in dieser Welt, was Jesus getan hat auf dieser Erde, dass er gelebt, gelehrt und gelitten hat, das ist uns nicht unbekannt geblieben. Es ist nicht vergessen worden. Es ist uns überliefert. Es ist uns sorgfältig überliefert worden. Und ja, so möchte ich dir Mut machen, der du vielleicht am Glauben interessiert bist, aber auf der anderen Seite auch noch Bedenken kennst, vielleicht gewisse Zweifel hegst und dich fragst, kann ich mich eigentlich wirklich auf so ein 2000 Jahre altes Dokument stützen? Du weißt vielleicht, die Christen, die tun das, ja, die machen das, die verlassen sich auf die Bibel, auf ein 2000 Jahre altes Dokument, aber du denkst dich selbst, ich habe damit noch so meine Schwierigkeiten. Ich möchte dir Mut machen, diesen Schritt zu wagen. Sieh doch mal auf Lukas, wie sorgfältig die biblischen Verfasser den Tatsachen nachgegangen sind. Die haben nicht einfach irgendetwas zusammengetragen, irgendetwas genommen, was sie von Hinz und Kunz gehört hatten und daraus irgendwie so einen Text geformt. Nein, sieh doch, sie haben die Fakten genommen. Sie haben die Fakten geprüft. Sie haben sich auf Augenzeugen, zuverlässige Augenzeugen gestützt. Sie haben sich als Geschichtsschreiber und nicht als Märchenerzähler verstanden. Hab Mut. Dieses Dokument, die Bibel, sie ist glaubwürdig. Du kannst dich darauf stützen. Aber ich möchte dir auch Mut machen, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist und wenn dich vielleicht manchmal auch solche Zweifel packen, auch das kann ja sein. dass du dich fragst, ist das wirklich der richtige Weg, den die Bibel mir hier an dieser Stelle weist, den sie mir vielleicht in diesem einen oder jenem Thema weist. Ist das wirklich gut, dem zu folgen? Oder soll ich vielleicht doch irgendwie anders? Ich habe so den Eindruck, es widerspricht vielleicht meiner Intention oder menschlicher Weisheit. Ist das wirklich Gottes Absicht? Oder haben sich da allzu menschliche Gedanken vielleicht eingeschlichen? Es ist gut möglich, dass auch mancher von uns solche Gedanken kennt. Und auch dich möchte ich ermutigen, was für Lukas im Speziellen zutrifft, das gilt ja für die Bibel insgesamt, für die Bibel als gesamtes Werk. Was wir hier lesen, ist geistgeleitet. Was wir hier vernehmen, das ist Aposteln und Propheten durch die Führung des Heiligen Geistes ja gegeben worden. Wie Petrus es einmal schreibt in einem seiner Briefe, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. 2. Petrus 1, Vers 21. Also, nur Mut. Die Bibel, diesem alten Dokument, können wir vertrauen. Es ist uns überliefert in diesem Buch, sorgfältig und glaubwürdig, und wir können uns darauf gründen. Das ist auch der dritte Punkt, der setzt da fort. Mein dritter Gedanke, es ist vertrauenswürdig. Ich musste so an dieses Spiel denken, was sicherlich fast jeder kennt, dieses Spiel Stille Post. Ne? Stille Post, da ist es ja so, man hat irgendwie einen Haufen Mitspieler, vielleicht 10, 12 Mitspieler, alle stellen sich so auf in einer Reihe und der erste Mitspieler, der denkt sich eine Nachricht aus und er flüstert sie dem nächsten Spieler dann ins Ohr und der wieder dem nächsten und so weiter, bis es dann den letzten Spieler erreicht und der spricht dann laut aus, was er verstanden hat und im Regelfall erntet er lautes Gelächter, weil eben das, was er verstanden hat mit der Ausgangsnachricht, überhaupt nichts mehr zu tun hat. Wir müssen verstehen, bei der Überlieferung des christlichen Glaubens, bei der Überlieferung der Dinge, die da geschehen sind, da ist es nicht so wie bei diesem Spiel. Da ist es nicht so. Denn schauen wir auf Vers 4, auf das Ziel des ganzen Unterfangens von Lukas. Warum macht er das alles? Um sicherzustellen, dass es anders läuft als bei Stille Post. Damit du den sicheren Grund der Lehre erfahrest, in der du unterrichtet bist. Damit du den sicheren Grund der Lehre erfahrest. Oder erfährst, könnten wir auch sagen, in der du unterrichtet bist. Lukas hat, genau wie die anderen biblischen Autoren, dieses Ziel. Keine Fehlinformation, keine Irrtümer, keine Märchen, keine Legenden sollen überliefert werden, sondern ein festes Fundament, den sicheren Grund zu schaffen, auf dem Glauben an Jesus Christus wachsen und gedeihen kann. Deswegen hat sich Lukas diese ganze Arbeit gemacht. Und das war ja Arbeit. Augenzeugen befragen, Berichte vergleichen, andere Schriftstücke konsultieren, gezielte Nachfragen nochmal stellen. Also ich stelle mir das wirklich so vor, da Lukas ein großer Schreibtisch und dann hat er da liegen die ganzen Materialien und er recherchiert und sortiert und verifiziert und das alles, damit wir ein sicheres Fundament haben. Was geschehen ist, ist uns überliefert. Und was uns überliefert ist, ist vertrauenswürdig. Mit der Bibel in der Hand stehen wir auf sicherem Grund. Im Übrigen, das glaube ich auch gut zu wissen, gilt das auch für den Zeitraum nach der Abfassung der biblischen Schriften. Das ist auch etwas, was viele gar nicht so wissen. Das Neue Testament, und das ist ein unbestreitbarer Fakt. Das Neue Testament ist das mit Abstand, wirklich mit großem Abstand am besten überlieferte Werk aus der Antike. Das mit Abstand am besten überlieferte Werk aus der Antike. Und was das Alte Testament angeht, da gab es die Masoreten, das waren so jüdische Schriftgelehrte und die haben den Text des Alten Testamentes überliefert, also immer wieder übertragen, immer wieder abgeschrieben, aber mit einer extremen Sorgfalt und Pingeligkeit bis hinein zum kleinsten Strichlein über Jahrhunderte, sodass auch wir da heute noch einen ganz hervorragenden Urtext haben. Und das ist ja nur die menschliche Seite, ne? Das ist ja nur die menschliche Seite. Darüber hinaus war ja auch der Heilige Geist am Werk. Wie Paulus es schreibt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Was geschehen ist, das ist uns überliefert. Und was uns überliefert ist, das ist vertrauenswürdig. Mit der Bibel in der Hand stehen wir auf sicherem Grund. Und wenn wir dann in der Bibel lesen, da steht ja viel drin, wenn wir zum Beispiel in der Bibel lesen über die Liebe Gottes, dann lesen wir da wunderbare Stellen, wie beispielsweise Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Ein ganz wunderbarer Vers über diese Liebe Gottes. Wenn wir das lesen, dann dürfen wir wissen, das ist nicht nur eine schöne Idee. Das ist nicht nur ein tröstender Gedanke. Das ist nicht nur eine mutmachende religiöse Aussage. Nein, wir stehen hier auf sicherem Grund. Wir stehen hier auf einer felsenfesten Basis. Auf die können wir uns im Leben und im Sterben verlassen. Was geschehen ist, das ist uns überliefert. Und was uns überliefert ist, ist vertrauenswürdig. Wir stehen mit der Bibel in der Hand auf festem Grund. Man kann ja mal überlegen, was hindert uns eigentlich daran, dass wir uns Gott ganz hingeben? Was hält uns davon ab, Jesus Christus kompromisslos zu folgen? Bestimmt gibt es viele Ursachen, sicherlich. Aber ich glaube, es spielt auch eine Rolle, dass wir uns manchmal unseres Glaubens vielleicht doch nicht so sicher sind. Dass uns Zweifel und Bedenken kommen. Was, wenn ich mich doch irre? Was, wenn ich doch aufs falsche Pferd gesetzt habe? Ist es dann nicht schlauer, doch nicht alles zu riskieren, dann doch etwas zurückzuhalten, damit ich nicht alles verliere? Dieser Text heute hier, dieses kleine Vorwort von Lukas, das soll uns unsere Zweifel und Bedenken nehmen. Wir sollen begreifen, dass wir wirklich auf sicherem Grund stehen. Da ist etwas geschehen, tatsächlich und in Wirklichkeit. Christlicher Glaube fußt auf realen Ereignissen in dieser Welt. Er fußt letztendlich auf der von Gott gestalteten Wirklichkeit. Was geschehen ist, ist uns überliefert, sorgfältig und glaubwürdig und gegründet auf dem Zeugnis geistgetriebener Augenzeugen, die ein vollständiges Bild hatten. Und was uns dann überliefert wurde, ist vertrauenswürdig. Und so stehen wir mit der Bibel in der Hand auf einem sicheren Grund. Darum zögern wir nicht, uns ganz unserem Herrn zu verschreiben. Halten wir hier nichts zurück. Da gibt es gar keinen Grund für. Lieben wir unseren Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft. Und leben wir mit seinem Wort der Bibel, erwarten wir, dass Gott zu uns durch sie auch spricht, dass er uns anspricht durch sie. Und vertrauen wir, dass dieses Wort uns in allen Dingen des Glaubens und Lebens einen guten, den wahren Weg führen wird. Da ist etwas geschehen. Jesus Christus hat gelebt. Er hat gelehrt. Er ist gestorben und auferstanden. Und das ist uns überliefert. Sorgfältig und zuverlässig. Und so steht unser Glaube auf sicherem Grund. Geben wir uns ganz hin, denn Gottes Wort ist gewiss. Amen.